Herr von Gerkan, Sie gehören zu den bedeutendsten Architekten weltweit und ich möchte unser Gespräch mit einer ganz persönlichen Frage beginnen. Wie wohnen Sie selbst? Was charakterisiert Ihr Privathaus und was verrät es über Sie selbst?
Das Besondere zunächst an meinem Wohnort in Hamburg ist einmal die Lage an der Elbe, direkt gegenüber dem Wirtschaftshafen, also mit einem Szenario Tag und Nacht. Es ist nachts so hell, dass ich in meinem Haus ohne eigene Beleuchtung auch im Bett lesen kann. Das liefert der Hafen von gegenüber. Mein Wohnhaus ist aber zugleich auf dem gleichen Grundstück gelegen, auf dem auch unser Hauptbüro ist, mit immerhin 120 Arbeitsplätzen, auf einem Grundstück, das ich selbst bebaut habe, mit einer Sondergenehmigung, weil Bürohäuser eigentlich an der Elbchaussee gar nicht gestattet sind. Ich habe aber der Stadt einen Vorschlag gemacht, der die Stadt sehr befriedigt hat, nämlich auf meinem privaten Platz, der relativ groß ist, einen öffentlichen Raum zu machen, der für jedermann zugänglich ist und erlaubt, dass man bis an die Elbe herangeht, dann dort auch noch eine Brücke vorfindet, die es erlaubt, exponiert gegenüber dem Hafen Hochzeitsfotos, Familienfotos und was uns alles sich zuträgt, machen zu dürfen. Ich habe das Haus beides, das wäre also unser Bürogebäude, gleichermaßen wie mein Wohnhaus selbst entworfen, nach meinen eigenen Vorstellungen, das natürlich sich einerseits an die Historie der Bauten anzulehnen versucht, aber sie nicht kopiert und sie auch nicht nachafft, sondern durch eine Eigenständigkeit in der Charakteristik des Bauwerks sich zu der heutigen Zeit bekennt.
Und was würden Sie für typisch an Ihrem Baustil halten? Ist das Transparenz? Ist das Licht?
Das ist, also wenn ich jetzt über Baustil allgemein sprechen soll, dann würde ich sagen, es sind die meisten unserer Bauten sehr transparent, vor allem die öffentlichen Bauten, Flughäfen, Bahnhöfe, all die Museen. Das ist bei meinem Wohnhaus an der Elbe nur auf der Südseite der Fall. Da ist es fast total durchlässig mit Blick auf den Hafen, wohingegen die Nordseite und die Ost- und Westseite mehr oder weniger durch eine Holzbekleidung geschlossen sind.
Was ist für Sie entscheidend, wenn Sie über ein neues Gebäude nachdenken? Wie gehen Sie an Aufträge heran?
Zunächst eine Reflexion zu dem Ort der Geschichte, der Vergangenheit, der Tradition des Ortes. Zum Zweiten natürlich bedingt durch Topografie, durch Bewuchs, also vorhandene Bäume, die spezifische Situation des Grundstücks stellt ja Bedingungen, auf die man zu reagieren hat. Und als nächstes kommt natürlich die Absicht oder der Wunsch und der Nutzen des Benutzers zum Tragen, welche Art von Gebäude er braucht und wofür er es braucht. Und dann spielen natürlich Materialien, Kosten, Zeit und alles zusammen ergibt dann eine hochkomplexe, sagen wir mal, Integration, die es halt gilt, als Architekt zu einer Symbiose zu bringen und möglichst ohne große Widerstände, ohne Überschreitung von Zeit und Kosten, das Bauwerk in dem Sinne, wie es sich der Bauherr wünscht, fertigzustellen.
Ihr Architekturbüro GMP wurde vor 51 Jahren, glaube ich, gegründet und hat heute weltweit wie viele Mitarbeiter, wissen Sie das?
Ja, das schwankt zwischen 500 und 700, also zumeist um 600. Das kommt, es gibt viele Zugänge, es gibt auch wieder Abgänge. Es gibt junge Leute, die 2-3 Jahre bei uns bleiben und dann das gewissermaßen als ihre praktische Lehrstelle betrachten und dann woanders hingehen. Aber wir haben auch einen sehr, sehr hohen Anteil. Ich glaube, mehr als 50% weibliche Mitarbeiter. Und da die Hauptberufszeit ja zeitgleich ist mit der Zeit, in der Frauen Kinder bekommen, hat das zur Folge, dass wir auch eine große Zahl von Müttern, die dann zwar immer noch das Angestelltenverhältnis bei uns haben, aber dann auf Mutterschaftsurlaub sind. Und all das verändert dann die Belegschaftszahl fast kontinuierlich.
Und wie fing das alles an? Also jetzt ist es ein Großunternehmen und irgendwann hatten Sie Ihr Studium beendet und wie ging alles los?
Ich bin seit fast dem ersten Tage meines Architekturstudiums, ich habe zuvor zwei andere Dinge anstudiert, würde ich mal sagen, Physik und Jura, habe dann erst zur Architektur den Weg gefunden, bin nach Berlin gezogen und habe dort gleich im ersten Semester meinen Partner Volkwin Mark kennengelernt, der seinerseits aus Ostberlin kam. Wir lernten uns bei einer der ersten Veranstaltungen im Hörsaal kennen und er war vor allem sehr schnell wiederzufinden, weil er aus einem Care-Paket aus Amerika eine groß karierte Jacke anhatte immer und diese großen Karos konnte man auf jede Distanz erkennen und deswegen haben wir dann auch immer schnell zusammengefunden. Wir sind von dem ersten Tag an bis heute zusammengeblieben, haben immer gemeinsam in einem Büro gesessen und gearbeitet. Das ist heute noch an der Elbe der Fall. Obgleich wir sehr viele verschiedene Wege gegangen sind, auch unterschiedliche Projekte gemacht haben, jeder für sich, aber im Endeffekt die Gemeinsamkeit in der Individualität beibehalten haben.
Das ist ja bemerkenswert. Das ist ja eine Partnerschaft, die noch über die Intensität einer Ehe fast hinausgeht.
In der Tat, das ist der Fall bei uns beiden, ja.
Und das erste Großprojekt, mit dem Sie Aufsehen erregten und auch, glaube ich, gleich einen der zahllosen Preise gewannen, das war der Flughafen Tegel.
Ja.
Und wie ist es zu diesem Auftrag an ein ganz junges und wahrscheinlich völlig unbekanntes Team überhaupt gekommen?
Ja, das hat uns selbst gewundert. Zunächst ist der Wettbewerb ja anonym. Das heißt, der Vorschlag, wie das der Flughafen aussehen soll und funktionieren soll, wird zeichnerisch und im Modell dargestellt, aber nicht durch Namensnennung öffentlich gemacht, sondern bleibt in der Anonymität. Und eine Jury aus Architekten, inländischen und ausländischen, befindet darüber, wer aus der Vielzahl der eingereichten Arbeiten, der Entwürfe, die besten Lösungen gefunden hat und vergibt einige Preise. Und der größte Erfolg ist natürlich immer, einen ersten Preis zu gewinnen, was uns in dem Fall gelungen ist, und zwar weniger als ein Jahr nach Beendigung des Studiums. Zu seiner Zeit konnten auch ganz junge Architekten ohne Vorkenntnisse sich an Wettbewerben beteiligen.
Das ist heute nicht
heute
mehr so.
Ist es anders beschaffen. Da muss man zumeist einen Nachweis erbringen, dass man schon praktische Tätigkeit hat. Ich finde das keinen Fortschritt, sondern finde das eigentlich eher eine Beschränkung und Benachteiligung. Wir haben dann nicht nur den ersten Preis gewonnen, sondern zu unserer großen Verwunderung hat man uns auch tatsächlich zunächst natürlich nur scheibchenweise den Auftrag erteilt. Es fängt ja an mit einem Masterplan, der alle baulichen Anlagen mit Start- und Landebahnen und Rollwegen und Parkhäusern und so weiter konzipiert. Und danach sind immer nach Zufriedenstellung des Bauherrn weitere Scheibchen dazugekommen, bis zu guter Letzt nahezu alles, was der Flughafen darstellt, bis einschließlich Hangar und Heizgebäude und Wirtschaftsgebäude, Tankstelle, alles von uns geplant worden ist und heute noch da steht und auch, wie es mir nunmehr gelungen ist, nachdem er geschlossen werden soll, stehen bleiben wird und einer anderen Nutzung, nämlich für Lehrzwecke und Forschungszwecke, dienen soll.
Die Konzeption dieses Flughafens war ja auch ganz neuartig. Es war ein Flughafen der kurzen Wege. Das ist heute ja nicht mehr en vogue.
Es ist nicht nur ein Flughafen der kurzen Wege gewesen, sondern ist heute noch der Flughafen der kürzesten Wege überhaupt weltweit. Sie gehen tatsächlich, wenn Sie mit dem Taxi oder mit dem eigenen Auto kommen, maximal 35 Meter vom Auto durch das Abfertigungsgebäude, haben da gleich hinter der Tür die Möglichkeit, das Gepäck aufzugeben, inzwischen auch noch eine Kontrolle zu durchlaufen und dann hinter dem Warteraum gleich ins Flugzeug steigen zu können. Und der Rückweg vollzieht sich gleichermaßen. Das ist eine seinerzeit von der Lufthansa angestrebte neue Funktion gewesen. Die nannten das Drive-to-Your-Gate. oder Gate-Check-In, also alles so nah wie möglich aneinander. Es gab allerdings keine Gebäudekonfiguration, die dem Rechnung trug. Und mir ist eingefallen, dass eigentlich die beste Form, das zu leisten, auch mit kürzesten Wegen für die Umsteiger, ein Ring ist, eigentlich ein Ring. Also kreisrund mit einem Innenhof. Nun ist bekannterweise natürlich alles, was sich nicht winklig zueinander fügt, sehr viel teurer zu bauen, weil die Baustoffe und die Bauteile mit kreisförmigen Gebäuden einer bestimmten Anpassung bedürfen. Das aus dem Grunde ist aus dem Ring ein Sechseck, ein großes Sechseck geworden, mit einem Innenhof, in den man hineinfährt, aber nicht indem man den Ring auf gleicher Höhe, wo die Fußgänger sich bewegen, durchschneidet, sondern auf der unteren Ebene und dann hochfährt und einen geschlossenen inneren Vorfahrt hat, in geringerem Umfang nach innen für die Autos und die Autovorfahrten bereitstellt und auf der Außenseite des Ringes den Platz für die Flugzeuge, die auf ihrer Ausladung der Flugflächen einen großen Abstand, also größere Länge bedeuten. Und das macht eben Sinn, dass die geringeren Abmessungen für den Bodenverkehr und die größeren Abmessungen für den Luftverkehr sich so geometrisch zusammenfügen und darüber hinaus den Vorteil haben, dass man den Ring in beiden Richtungen umlaufen kann. Also je nachdem, wenn man umsteigt, entweder so oder so rumgehen kann und immer auf diese Weise die Wegentfernung innerhalb des Gebäudes nahezu halbieren kann.
Herr von Gerkan, blicken wir einmal zurück auf Ihren Lebenslauf. Sie sind 1935 geboren in Riga. In was für eine Familie hinein? Von Adelstitel, was für eine Familie?
Es ist also völkisch gesehen, sind es die Baltendeutschen, zu denen auch meine Familie gehörte. Es sind also Deutsche, waren auch deutschsprachig, wenngleich meine Eltern auch Russisch sprachen, Lettisch nicht. Zu der Zeit war Lettland auch in starkem Maße von deutschen Einflüssen dominiert. Das belegen heute noch Inschriften im Rigaer Dom oder auf dem Friedhof, die alle fast deutschsprachig sind. Und die Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung, zumindest die Gebildeten, sprachen auch alle Deutsch. Der Adelstitel ist unter den Baltendeutschen relativ stark verbreitet, hat aber nur bedingt eine Aussage über den Lebensstil oder gar über die gesellschaftliche Stellung. Mein Vater ist allerdings sehr früh an der Ostfront gefallen. Obgleich er selbst in Moskau geboren war, musste er gegen die Russen kämpfen auf deutscher Seite und war natürlich als Soldat deswegen besonders begehrt, weil er Russisch und Deutsch sprechen konnte. Was im Übrigen zur Folge hatte, dass zwei seiner Brüder auf russischer Seite gegen Deutschland gekämpft haben und auch beide gefallen sind. Danach habe ich dann mit meiner Mutter den Weg heim ins Reich, so hat Hitler das damals genannt, als Hitler und Stalin sich über die Aufteilung Europas verständigt haben, hat Hitler die baltischen Staaten den Russen überlassen und hat alle deutschsprachigen Bürger nach Deutschland verfrachtet. Allerdings auch noch mit einem Hintergedanken, nämlich den anderen Teil, den Hitler von Stalin bekam, nämlich das westliche Polen, den sogenannten Wartegau, zu germanisieren und deswegen diese Leute dort in Posen im Wartegau anzusiedeln, wo wir dann auch einige Jahre gelebt haben während der Kriegszeit, bis zu dem Moment, als die Russen kurz vor den Toren von Posen standen und sich dann eine sehr langwierige und verwinkelte Flucht anschloss über viele Zwischenstationen und schließlich hier im Westen, also in der Lüneburger Heide, in einem kleinen Ort endete.
Und Sie sind allein als Zehnjähriger oder so mit Ihrer Mutter durch Deutschland geflohen.
Wir haben uns, obgleich meine Mutter in einem Familienverband mit ihren Schwestern und einem Bruder in Riga zusammengelebt haben und danach auch noch in Posen, hat uns die Flucht, die überraschend am 20. Januar 1945 nötig wurde, zwar hoher Schnee, eisig kalt, musste der erste Weg zu Fuß zurückgelegt werden mit Schlitten durch den tiefen Schnee. Und wir wurden dann auf Anfang auf verschiedene militärische Lastwagen verteilt. Und von dem Moment an hat sich dann auch der Kontakt zu den anderen Familien völlig zerrissen. Heutzutage wäre es kein Problem, mit dem Internet sich schnell wiederzufinden. Aber damals gab es nach dem Kriegsende dann als einzige Möglichkeit, durch Wandzeitungen, zumeist an Bahnhofsgebäuden, nach den Verwandten zu suchen, mit einer sehr, sehr geringen Erfolgsquote. Zu guter Letzt, nach vielen Jahren, haben sich dann die Verwandten doch wiedergefunden. Allerdings alle Anverwandten außer meiner Mutter und mir sind in der späteren DDR, also jenseits der Elbe, hängen geblieben auf der Flucht und lebten dann auch in der sowjetisch besetzten Zone. Und deswegen war der familiäre Kontakt, der früher ganz eng war, relativ zerschnitten.
Und Ihre Mutter hat ja auch nicht mehr lange dann noch in Westdeutschland gelebt.
Sie hat nur wenige Tage in Westdeutschland gelebt. Sie ist unmittelbar nach der Kapitulation Deutschlands in Bruchhausen-Vilsen, oder besser gesagt im Krankenhaus in Bassum, verstorben, weil sie Diabetes hatte, als seelische Folge aufgrund des Todes meines Vaters. Danach wurde sie sofort zuckerkrank. Damals war die Versorgung sowohl mit Lebensmitteln als auch mit Insulin, also das Präparat, mit dem man heute die Zuckerkrankheit unter Kontrolle halten kann, nicht verfügbar. Und deswegen war das Risiko, an der Krankheit zu sterben, relativ hoch.
Also Sie waren mit 11 Jahren vollweise in einem da niederliegenden Land, ohne Verwandte in der Nähe. In welchem seelischen Zustand haben Sie sich damals befunden?
Ja, in einem natürlich ungeordneten, muss ich sagen, weil ich natürlich auch das, was allen anderen Gleichaltrigen zuteil wurde, nämlich ein Zuhause zu haben mit Vater und Mutter, mit Geschwistern, für mich nicht galt und ich mehr oder weniger in einer Pflegeposition zunächst bei einer Bauernfamilie in Bruchhausen-Vilsen verbracht habe. In der Zeit habe ich dann viel in der Landwirtschaft gearbeitet. Es war ja eine Notzeit, wo man sich auch versuchen musste, über Wasser zu halten, mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung standen. Aus schulischen Gründen habe ich dann allerdings gewechselt und wurde aufgenommen als Pflegesohn einer Pastorenfamilie, einer protestantischen Pastorenfamilie, die in Duishorn, nicht weit davon ist, auch in Niedersachsen, habe ich dann gelebt. Das war nun ein ganz kleines Dorf, das noch nicht mal eine eigene Schule hatte. Deswegen musste ich immer mit dem Fahrrad nach Walsrode fahren, um dort zunächst Mittelschule und dann eine Hauptschule besuchen zu können. Insgesamt habe ich über die vielen Jahre der Schulzeit 12 verschiedene Schulen besucht. Schulen, die auch mein Pflegevater damals bevorzugt hat. In erster Linie die Waldorfschule, also eine Steinerschule, die von Rudolf Steiner als Waldorfschule weltweit ja verbreitet ist. Die habe ich dann in Hamburg besucht und das ist auch dann die vorläufige Endstation meiner Wanderung gewesen.
Sie mussten sich früh um Ihren Lebensunterhalt selbst kümmern, weil Ihre Pflegeeltern, natürlich, denen wollten Sie nicht auf der Tasche liegen. Und wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich da so ein bisschen Taschengeld besorgt?
Es war nicht nur das Taschengeld, ich musste ja auch richtig leben davon. Ich bekam zwar eine Waisenrente, die aber eher zum Sterben denn zum Leben ausreichte und habe neben dem Schulbesuch alle möglichen Tätigkeiten übernommen. Unter anderem habe ich sehr oft Rollen übernommen und habe dann über den Rundfunk Beziehungen zu Schauspielern bekommen, die ihrerseits mich dann in die Filmlandschaft in Wandsbek vermittelt haben, wo ich dann an sehr vielen Filmen auch als Komparse beteiligt war. Unter anderem hatte ich das Glück, als Hauptmann neben Heinz Rühmann in dem Film Hauptmann von Köpenick marschieren zu dürfen, als preußischer Soldat.
Das war ja schon erster Schritt zu einer Filmkarriere.
Ja, ja, ja. Hinzu kam dann, das war dann das Nachhaltigste oder das Einträglichste, was ich als Job übernehmen konnte, weil es sich auch mit der Schule gut vertrug, nämlich in den Abendvorstellungen im Theater am Besenbinder Hof. Da wurden überwiegend Operetten aufgeführt. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr als Veranstaltungsort in Betrieb. Aber damals wurde die Bühnentechnik noch von Beleuchtern, die Kameras oder die Scheinwerfer mit der Hand führten, um die Gräfin Mariza immer im Scheinwerferlicht zu haben. Das durfte ich dann, glaube ich, über 50 Mal hintereinander, bis es mir wirklich hier stand, immer wieder tun, zumal mich dann zu guter Letzt auch die Musik schon eher bedrängte, als erfreuen konnte.
Haben Sie das neben Ihrem Studium gemacht oder war das noch während der Schulzeit?
Das war überwiegend während der Schulzeit, aber es war auch, hat sich fortgesetzt während des darauf folgenden Studiums. Dann durfte ich aufgrund der Europa-Idee, der Europa-Euphorie, Schumann und Adenauer hatten sich ja gewissermaßen zu dem Europa bekannt, das heute ja heftig diskutiert und wieder umstritten ist. Und hatten Zeichen setzen wollen für eine Europäische Union. Und eines der Zeichen war die Gründung von Europakollegen in ganz Europa mit dem Ziel, dort Studenten wohnen zu haben, wovon jeweils die Hälfte aus dem eigenen Land waren und die andere Hälfte aus anderen europäischen Ländern. Das war eine sehr, sehr erfreuliche Periode in meinem Leben, weil ich mit Gleichaltrigen, aber eben aus verschiedenen Kulturen kommenden Menschen Umgang hatte, viele Freundschaften schließen konnte und habe natürlich auch da wieder innerhalb des Europakollegs einige Funktionen, die einem ein wenig Nebengeld, Nebenerwerb ermöglichten, übernommen, wie zum Beispiel die Versorgung der Kantine mit Getränken und solche Dingen.
Also ein Geschäftssinn hat sich schon früh bei Ihnen gezeigt.
Ja, das muss wohl so sein, zumal ich dann während des Studiums dann etwas anderes angefangen habe. Ich hatte nämlich festgestellt, dass im Ausland es Zeichenlampen gab, die sehr, sehr praktisch waren. Die konnte man so frei bewegen und hatte immer die ausgeleuchtete Fläche auf dem Zeichenbrett. Und die Lampen musste man nicht verschrauben oder gar nicht, sondern sie waren durch Federn gehalten. Nur diese Lampen gab es in Deutschland nicht. Warum nicht? Habe ich dann später erfahren. Sie hatten keine Zulassung. Und dann dachte ich, wenn es die nicht gibt, dann muss ich sie importieren. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie in Schweden und Dänemark produziert wurden. Habe mich auf den Weg nach Kopenhagen gemacht und habe mit dem Hersteller gesprochen und ihn gefragt, ob ich die Lampen nach Deutschland importieren könnte. Ich sagte, wenn ich das machen würde, hätte er nichts dagegen. Und hat sie mir dann überlassen. Und ich habe dann über Monate hinweg, wenn nicht sogar 2 Jahre hinweg, diese Lampen, damals hatte ich ein Deux-Chevaux, das ist also dieses hässliche
Endline.
Aber das ist ja praktisch, man kann das Verdeck aufmachen und kann viele Kartons reintun. Bin ich immer nach Kopenhagen gefahren, habe immer so an die 25, 30 Lampen mitgenommen, musste sie dann im Hafen verzollen und habe sie in Deutschland an einschlägigen Geschäften, also hier auch in der Hamburger Innenstadt hatte fast jedes Möbelgeschäft und jeder Ausstatter für Zeichenutensilien in seinem Angebot und habe das dann bis nach Stuttgart weiter, habe immer die Häuser aufgesucht und habe jedes Mal, wenn ich mich angemeldet habe, Eingang gefunden und habe jedes Mal, ich habe nicht ein einziges Mal, wo ich jemandem begegnet bin, der die nicht sofort gekauft hat, weil die alle davon begeistert waren von den Lampen.
Zurück zu Ihrem Studium. Sie haben schon gesagt, dass Sie 2 Fächer angeschnuppert haben, Jura und Physik. Was gab dann den Ausschlag, dass Sie doch Architektur gewählt haben und da auch dabei geblieben sind?
Also zunächst habe ich Physik studiert. Aufgrund meiner Schulerfahrungen, das war mein bestes Schulfach mit der besten Note, und dachte, wenn ich da in der Schule gut geschlagen hast, dann ist es ja auch vielleicht. Interessierte mich auch in der Tat. Ich war bloß sehr enttäuscht, als ich an der Hamburger Universität etwas als Studienangebot vorfand, was wir in der Schule schon alle 10 Mal gemacht hatten. Also es war für mich einfach keine Bereicherung. Und deswegen dachte ich, das ist nichts. Dann lernte ich in dem Europakolleg Otto Schily kennen, der etwa gleichaltrig zu mir ist. Und der damals Jura studierte, er ist ja heute noch, nachdem er Innenminister gewesen ist, ist er heute noch wieder als Anwalt tätig. Und der sagte, Mensch, studier doch Jura, damit kannst du alles machen. Kannst du in die Wirtschaft gehen, kannst du in die Industrie gehen, kannst ins Lehrfach gehen, kannst zur Behörde gehen, alles. Das hat mich zwar überzeugt, die Flexibilität, aber der Inhalt des Studiums hat mich also geradezu abgeschreckt. Diese Wortschafferschachteleien und also das habe ich relativ, ich muss gestehen, fast nach 4, 5 Vorlesungen dann hingeworfen und habe mich dann wirklich selbstkritisch gefragt, was würde dir denn wirklich Spaß machen? Zu der Zeit hatte ich keine konkreten Vorstellungen, was eigentlich einen Architekten von einem sogenannten Baumeister oder einem Bauleiter unterscheidet. Mir war nicht klar, die klare Trennung der rein kreativ-zeichnerischen, funktional-technischen Leistung eines Architekten, die im Wesentlichen ja Kopf- und Handarbeit ist, zu der handwerklichen Arbeit am Bau selbst. Das habe ich dann aber sehr schnell, und weil in Hamburg keine adäquate Ausbildung angeboten wurde, nur an der HFBK, bin ich dann nach Berlin gegangen. Otto Schiele ging übrigens mit mir mit, hat dann dort Jura studiert und ich habe an der TU in Berlin mit dem Architekturstudium begonnen und hatte fast vom ersten Tag an Spaß und Freude daran, weil es eine sehr affine Beschäftigung für mich mit gegenständlichen Dingen, mit sichtbaren Dingen, mit bleibenden Dingen zu tun hatte und habe auch darin eine hoffnungsvolle Perspektive für die Zukunft gesehen und bin also von vornherein dabei geblieben. Habe allerdings, das hat aber einen anderen Grund, noch die Hochschule nochmal gewechselt. Von Berlin nach Braunschweig, das hing in erster Linie damit zusammen, dass die Ablenkung in Berlin durch die vielen Angebote, damals konnte man ja die DDR nach Ostberlin für 50 Pfennig ins Theater oder in die Komische Oper gehen, konnte sich alles Mögliche erlauben. Damals war die Grenze ja noch nicht gesperrt. Und auf diese Weise war natürlich auch die Ablenkung relativ groß, sodass ich, dass das Studium ein bisschen zu kurz kam und dachte, ich glaube, die Provinz ist besser und bin dann mit nach Braunschweig gegangen. Und Volkwin Mark, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist dann von Berlin mit mir zusammen auch nach Braunschweig umgezogen. Dort haben wir das Studium beendet, waren beide zusammen Hilfsassistenten beim Lehrstuhl von Österlen.
Und inzwischen, wenn ich da mal einwerfen darf, sind Sie Professor an derselben Universität der TU Braunschweig, wo Sie einstudiert haben.
Jawohl. Es hat nicht lange gedauert nach dem Diplom. 3 Jahre nach dem Diplom hat man mich eingeladen, dort vorzustellen und hat mich berufen an einen Lehrstuhl, bei dem ich vorher studiert habe. Einige der Lehrkräfte waren noch da, sodass ich also teilweise mit anderen Professoren, bei denen ich zuvor gelernt habe, dann zeitgleich dort 29 Jahre lang als Entwurfsprofessor tätig war.
Und was macht Ihnen Spaß und was erfüllt Sie bei der Arbeit als Professor?
Also zunächst muss ich sagen, hat es mich sehr herausgefordert. Ich sagte mir, wenn ich jetzt lehren soll und nicht nur irgendwas machen soll, muss ich ja sagen, warum man was wie wo macht und das, welchen Sinn es hat. Also erstmal eine Sinnschöpfung für die Architektur, sagen wir mal eine theoretische Basis zu entwickeln, auf der dann die Lehre aufbaut. Das habe ich sehr, sehr früh gemacht. Habe auch schon im zweiten Semester 2 Bücher geschrieben. Eines heißt Die Verantwortung des Architekten und beinhaltet also mehr oder weniger die verschiedenen Tätigkeitsfelder. Habe dann auch eine Theorie des dialogischen Entwerfens, die mittlerweile also über deutsche Grenzen hinaus als eine eigenständige Theorie mit 4 Hauptmaximen etabliert ist.
Bei all dieser Fülle von Arbeiten, also Ihre Arbeit als Architekt weltweit und dann die Professuren, brauchen Sie ja sicher auch Kraftquellen. Was sind Ihre Kraftquellen? Wo schöpfen Sie Kreativität? Was machen Sie, um zu entspannen und sich gleichzeitig zu besinnen?
Für mich ist Arbeit keine Anspannung, der als Kompensation der Müßiggang gegenübersteht, sondern für mich ist eigentlich Entwerfen so interessant wie für jemanden ein Kreuzworträtsel zu lösen. Fragt man sich auch, warum macht er denn das? Weil er hat eine gewisse Spannung. Und interessanterweise, das hat sich vor kurzem, als wir eine Ausstellung mit etlichen meiner Zeichnungen gemacht haben, der Skizzen, haben meine Assistenten, die die Ausstellung vorbereitet haben, festgestellt, dass fast alle Entwürfe immer signiert sind, an welchem Ort, Datum, fast alle in Ferienorten entstanden sind. Und zwar an unserem Ferienhaus an der Ostsee, einem Ferienort in Malaysia, wo wir 13 Jahre jedes Jahr 3 Wochen zubringen, und auf unserem Ferienhaus in Mallorca.
Und Sie fahren dann immer mit Ihrer ganzen Familie?
Und da ist immer die Familie dabei, sind die Kinder dabei. Aber für mich ist eben der Müßiggang oder die Zeit in der gelockerten Atmosphäre, dort arbeiten zu können, ohne dass die Spannung von Telefon und ständig hin und her eigentlich auch die größte Entspannung zugleich.
Sie haben für uns, wie das in dieser Sendung üblich ist, einen Musiktitel Ihrer Wahl mitgebracht. Wir hören den jetzt gleich, und hinterher bitte ich Sie zu erzählen, warum diesen Musiktitel. Es ist nämlich der Titel You Can Get It If You Really Want, gesungen und gespielt von Jimmy Cliff. You can get it. Succeed at last. Mm-hmm. Herr von Gerkan, You Can Get It If You Really Want, das ist Ihr Wunschtitel, den Sie uns mitgebracht haben. Warum dieser Titel?
Ich glaube, der erklärt sich selbst, wenn man den Text versteht. Ich muss dazu sagen, als wir studiert haben, haben wir zusammen in einem Zeichensaal mehrere Studenten gearbeitet, manchmal an gleichen Projekten, manchmal an unterschiedlichen, und haben eigentlich fast immer Musik gehört dazu. In erster Linie war das damals die Hochzeit der Beatles, aber wir haben auch später in unserem Büro, wenn wir gemeinsam an Wettbewerben gearbeitet haben, auch Musik gehört. Und dieses Stück hier ist ja von seiner textlichen Aussage genau die Triebfeder: At least you will succeed. Also der Wunsch zu gewinnen, zu siegen. Und das ist sowieso eine Ermunterung, also könnte man fast ja als Aufmarschlied auch verstehen. In diesem Fall aber nicht militärisch, sondern ideell.
Als Motivation, ja. Mhm. Ja, Sie sind ja nicht nur in Deutschland und auch im europäischen Raum tätig, sondern seit etwa 15 Jahren sehr intensiv in Ostasien und speziell in China. Da haben Sie Stadien, Museen, Flughäfen und jetzt sogar eine ganze Stadt entworfen. Haben Sie, würden Sie sagen, das Gesicht Chinas mitgeprägt?
Oh ja, inzwischen schon. Wir haben ja auch über 120 Bauten dort fertiggestellt mittlerweile, haben auch 160 Mitarbeiter in 3 Büros in China. Und zu den Bauten gehören so bedeutende Anlagen wie das Nationalmuseum in Peking. Das größte, im Übrigen das größte Museum der Welt überhaupt. Aber auch sehr, sehr viele staatliche Bauten, Ministerien und vor allem Kulturbauten, Museen, Sportanlagen mit größten Umfangs. Sehr viele Messeeinrichtungen, also große Messestände, also Riesenanlagen, die auch noch heute im Bau sind. Und im Nachbarland in Vietnam haben wir zwar nicht so viel gebaut, aber alles, was da an öffentlichen Bauten nach dem Krieg entstanden ist, ist alles von uns. Es ist komisch, hat nichts mit Beziehungen oder sowas zu tun, sondern wir haben jedes Mal den Wettbewerb gewonnen.
Und waren das auch anonyme Wettbewerbe?
Ja, waren es auch, ja, ja.
Und es gibt ja nun auch Kritik an Ihrer Arbeit für die Volksrepublik China, die sich weniger an Ihrer Architektur entzündet, als daran, dass Sie eben Prestigebauten für dieses Regime, zum Beispiel direkt am Platz des himmlischen Friedens, errichten. Was sagen Sie dazu?
Kann ich nur dazu sagen, dass diese Bauten, auch wenn sie seitens der chinesischen Machthaber dafür genutzt werden, sich selbst zu profilieren. Letztlich Bauten sind, die eine Kultur, eine 5000-jährige Kultur repräsentieren, die sehr eigenständig ist, die auch eine sehr hochwertige Kultur schon vor Tausenden von Jahren gewesen ist und damit natürlich auch den Anspruch hat, nicht zuletzt, da China ja mit Abstand das volkreichste Land auf der Erde ist, für 1,3 Milliarden Menschen das eigene Gesicht zu prägen. Und wenn man dazu einen Beitrag liefern kann, ist das eine kulturelle Tat und hat mit Politik und mit Systemanordnungen, die von der demokratischen abweichen, eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Und ich gehe sogar noch weiter. Wenn es erlaubt ist, dass Volkswagen mehr Autos in China baut und verkauft, warum soll ein deutscher Architekt nicht sein Wissen um die Baukultur in dieses Land tragen und darauf sogar Einfluss nehmen? Und das wird Ihnen jeder bestätigen können, der unsere Bauten dort kennt, dass sie einen ganz starken Einfluss auch auf das kulturelle Gepräge haben.
Es heißt ja immer, der Staat ist ein schlechter Bauherr, weil so viele Funktionäre da mitmischen und Einflüsse aus unterschiedlichsten Richtungen zusammenkommen und nicht immer eine klare Linie ergeben. Ist das in China auch so oder ist das nur bei uns so?
Also in China ist es, muss ich einräumen, in jedem Falle unproblematischer. Es ist einerseits natürlich auch, kann sehr problematisch sein, weil die Entscheidungswege in starkem Maße auch einer Willkür, manchmal sogar einer rein persönlichen Willkür eines Funktionsträgers unterliegen. Auf der anderen Seite aber genau das, was uns das Bauen in Deutschland oder auch in Europa, aber speziell in Deutschland so schwierig macht, diese Verbürokratisierung und die Länge und die Widersprüchlichkeit und die Konflikte vermeidet und auf diese Weise sehr viel geradliniger zu Ergebnissen kommt.
Ja, bei den Problemen mit staatlichen Bauherren bin ich gleich bei dem wohl ärgerlichsten Projekt, nämlich dem Berliner Flughafen BER, der ja noch immer nicht fertig ist, schlimme Mängel hatte und hat und bei dem Sie auch als Architekt zunächst bestimmt dabei waren. Inzwischen sind Sie ja ausgestiegen. Wie konnte es dazu kommen?
Es sind fast alle ausgestiegen, die es je gegeben hat. Es gibt keinen mehr im Vorstand, es gibt keinen mehr in Leitfunktionen, der diese Periode überdauert hat, sondern es ist ja das Hire and Fire, das geht noch weiter. Ist noch nicht beendet.
Nach wessen Plänen wird denn da jetzt weitergearbeitet?
Das, was wir geplant haben, ist ja alles schon gebaut gewesen. Es sind ja Mängel, die in der Administration und in der Bewältigung einer ganz bestimmten Technik liegen, nämlich ein so flächig großes Gebäude wie dieses, das natürlich Brandlast hat und in dem auch Feuer ausbrechen kann. Das ist ja immerhin in Düsseldorf auf dem Flughafen passiert. Mit entsprechenden Schutzmaßnahmen versorgt werden muss, die die Entrauchung sorgen. Das ist eine hoch, hoch komplizierte Maschinerie, die in dieser Komplexität noch nirgendwo auf der Welt gebaut worden ist und dann durch die Vergabemethode auch noch unglücklicherweise auf zwei Firmen verteilt wurde, von denen man erhoffte, dass sie zusammenarbeiten würden, aber sie haben gegeneinander gearbeitet. Jetzt wird, ich darf die Namen nicht nennen, ich will sie auch nicht nennen, die Anlage von der einen Firma wieder rausgerissen und die von der anderen ergänzt und das alles in einem permanenten Dauerstreit untereinander und allen möglichen Intrigen. Ich bin sehr betrübt über diesen Fortgang, bin aber fest davon überzeugt, dass, wenn der Flughafen später, früher oder später dann eröffnet wird, alle mit dem Gebäude sehr zufrieden sein werden. Denn jeder, der es kennt, es ist ja alles fertig, es läuft ja alles schon. Es ist ja nur die Komplexität dieser technischen Anlage, die eingesteuert werden muss. Und das alleine das Einfahren der Anlage dauert fast ein Jahr, wenn alles fertig ist.
Es gehört ja zur Norm von Großprojekten, dass es immer wieder Änderungswünsche des Bauherrn gibt, die dann auch, sagen wir mal, die Handschrift des Architekten entstellen können. Ich sage nur Hauptbahnhof Berlin, den Sie auch gebaut haben, wo dann ein Teil der Dachkonstruktion nicht so errichtet wurde, wie Sie es konzipiert haben. Fällt es Ihnen schwer, das zu ertragen, oder sagen Sie dann, okay, der Auftraggeber hat das letzte Wort?
Nein, das ist eine Willkürmaßnahme, die schlichtweg nicht akzeptabel ist. Es ist ja nicht so gewesen, dass etwas anderes gebaut wurde. Es ist ja alles da gewesen. Derjenige, der dafür Verantwortung trägt und damals der Chef der Bahn war, hat es ja einfach abgeschnitten und weggelassen.
Hartmut Medorn war das.
Ja, und wir haben es auch nicht hingenommen, sondern ich habe ja die Bahn verklagt und wir haben in der ersten Phase des Rechtsstreites auch gewonnen. Herr Medorn hat mir aber damals gesagt, ich gehe bis zur letzten Instanz, das dauert noch 12 Jahre und das werden Sie nicht erleben und ich nicht erleben.
Herr von Gerkan, Sie haben auch das moderne Hamburg entscheidend mitgeprägt. Den Flughafen, das Hanseviertel, Bürohäuser, Airbushallen, das Augustinum, also die Liste ist lang. Wie beurteilen Sie denn die jüngsten Großprojekte der Stadt, also Hafen City und Elbphilharmonie?
Zunächst würde ich sagen, dass Hamburg für mich innerhalb der mitteleuropäischen Architekturlandschaft eine sehr stetige und kontinuierliche Entwicklung erfahren hat, ein hohes Maß an seiner Identität sich erhalten hat, nicht zuletzt dank der natürlichen Gegebenheiten von Elbe und Alster, also den Wasserflächen. Und in Bezug auf die Zurückhaltung, was Hochhäuser anbetrifft, was dem Stadtbild, glaube ich, gut tut. Die Entwicklung der Hafen City ist ja ganz ursprünglich, als es noch in der Geheimakte der Politiker verborgen war, von uns selbst konzipiert worden, für die Stadt damals, und ist eine von der Lage her, von der Situation her, einmalige Chance an einer Stadt, die schon eine beträchtliche Größe hat, eine Vergrößerung und Erweiterung anzufügen mit unmittelbarer fußläufiger Nähe zum Zentrum, zum Rathaus. Aber das nicht auf irgendwelchen Brachflächen, sondern in einem Areal, das eine einmalige und unverwechselbare Prägung durch die Wasserläufe hat und die vorhandene Speicherstadt, die gewissermaßen die Grenze zwischen den beiden bildet. Und insofern ist diese Art von Stadtentwicklung und Fortentwicklung eine sehr, sehr begrüßenswerte Maßnahme. Und ich denke, dass, wenn das Leben erst richtig eingezogen ist, dass auch die Vielfalt und das lebendige Angebot an die Bevölkerung zu einer Wertsteigerung in der Wahrnehmung der Stadt führt. Die Elbphilharmonie wird ja sehr oft jetzt in Verbindung mit unserem Flughafen Berr in Berlin genannt, ist natürlich insofern eine unglückliche Entwicklung, als es auf der einen Seite natürlich ein sehr exponierter und unverwechselbarer und bestimmt in allen Wahrzeichen der Stadt immer wiederkehrender Bau sein wird, der aber alleine durch die Verzehnfachung der Kosten und der nicht enden wollenden Verlängerungen darunter leidet, dass das Ganze administrativ völlig daneben gegangen ist in der Handhabung. Es sind in erster Linie Fehler des Bauherrn, die er sich selbst anlasten muss. Hinzu kommt ja nur auch, dass die beiden verantwortlichen regierenden Bürgermeister auch noch aus den zwei konträren Parteien zuzuordnen sind. Also der zweite muss sich mit dem Geschick des ersten Nolens Volens auch noch identifizieren, denn sich davon zu distanzieren, würde ihm nicht gut zu Gesichte stehen.
Ich möchte zum Abschluss der Sendung Sie noch einmal bitten, die vier Grundprinzipien, Leitlinien, die Sie vorhin erwähnt haben, die Ihre Architektur bestimmen, ganz kurz zu benennen.
Also ich habe zu Beginn meiner Lehrtätigkeit versucht, ein theoretisches Konstrukt zu entwickeln, das eine Art von Leitbild und Leitorientierung für die Architektur darstellt. Und aus einer Analyse der Geschichte, aber auch Analyse der eigenen Gedanken. Dabei vier Parameter explodiert und sie benannt und sie auch sehr, sehr ausführlich durch Bauten, durch Beispiele belegt. Das erste ist der Begriff der Einfachheit. Dafür benutze ich als Symbol ein Hühnerei, das ich sage. Es gibt kein natürliches Gebilde, das mit so sparsamem Material eine so hohe Stabilität erreicht wie ein Hühnerei, dabei eine vollendet schöne Form hat und das Wunder vollbringt, dass aus einer Eimasse ein Lebewesen hervorkommt. Wenn das die Architektur schaffen könnte, wäre es großartig. Das zweite ist das Prinzip der strukturellen Ordnung. Wenn man Natur, Technik, aber auch Natur genau beobachtet und analysiert, stellt man wie immer wieder fest, dass strukturelle geometrische Gesetzmäßigkeiten Ordnungsprinzipien bilden, die es wert sind, sie zu interpretieren, sie zu verstehen und sie sinngemäß anzuwenden, wenn man etwas Neues entwickelt. Das dritte ist der Wunsch, eine Einheit von Vielfalt und Einheit in eine Balance zu bringen. Das heißt, sowohl die Monotonie auf der einen Seite als auch die Heterogenität auf der anderen Seite zu vermeiden, sondern ein übergreifendes, einheitliches Ganzes zu haben, dem sich jedes einzelne Objekt, jedes einzelne Gebäude als Individuum wie in eine Familie einbettet und nicht miteinander konkurriert. Und das Letzte ist Identität, Architektur als eine geistige Schöpfung braucht eine Aussage im ästhetischen, aber im technischen und im funktionalen Sinne gleichermaßen, dass unverwechselbar die Wiedererkennung und damit die Antizipation, das darauf eingehen und ein Wirken ermöglicht. Und wir wissen ja alle, wenn wir durch die Welt fahren, dass es überall auf der Welt einige wenige Objekte gibt, die dieses Maß der Identität erzeugen und damit die Unverwechselbarkeit einer Stadt oder eines Ortes oder eines Landes oder einer Kultur widerspiegeln.
Herr von Gerkan, Schlussfrage. Was ist Ihr wichtigstes Projekt zurzeit?
Das ist ohne Frage das Projekt, an dem ich auch am längsten arbeite. Das ist eine Stadt für immerhin 1,3 Millionen Einwohner, fast so viel wie Hamburg, die ganz aufgrund meiner Konzeption in südlich von Shanghai, 60 Kilometer südlich von Shanghai, Lingang, New City, gebaut wird, um einen künstlichen See, kreisrund mit 3 Kilometer Durchmesser und einer theoretischen Basis, die viele Probleme, die Städte heute haben, nämlich die Bewältigung des Autoverkehrs oder besser gesagt die Vermeidung des Autoverkehrs an den empfindlichen Zonen sicherstellt und eine gute Symbiose von Arbeit, Freizeit und Lebensgefühl und Naturverbundenheit schafft.
Und was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft?
Dass das, was wir geschaffen haben, auch noch weiterhin Bestand und Anerkennung findet und insoweit ein Lebenswerk sich gelohnt hat für die Menschheit und für diejenigen, die mit der Architektur umgehen müssen und sie ertragen müssen oder sie vielleicht sogar lieben.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.